ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Im Studio Irina Grabowski. Das Magazin Stern hat veröffentlicht, dass bundesweit etwa 400 Disziplinarverfahren gegen Polizisten laufen wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus. Wie ist das in Berlin und Brandenburg? RBB24-Reporter Karl Winterhagen hat sich erkundigt.
In Brandenburg, so teilt das Innenministerium mit, laufen gegen 4 Polizisten Disziplinarverfahren wegen des Verdachts auf eine rechtsextreme Einstellung. In Berlin laufen 96 Disziplinarverfahren, allerdings nicht nur gegen mutmaßliche Rechtsextremisten, sondern auch links- und religiöse Extremisten. Weil die Statistik der Berliner Polizei hier nicht unterscheidet, zählen die Daten auch nicht zu den 400 Fällen bundesweit hinzu. Angesichts der rund 35.000 Polizisten allein in Berlin und Brandenburg eine überschaubare Zahl. Doch die Daten würden eben nur den sichtbaren Teil zeigen, sagt Daniela Hunold, Polizeiwissenschaftlerin an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht.
Dazu muss man natürlich auch sagen, das sind Zahlen, die das sogenannte Hellfeld betreffen. Also das sind Zahlen, wo dann auch tatsächlich jemand mal jemanden angezeigt hat, etwas gemeldet hat, die der Polizei selbst zur Kenntnis gekommen ist. Und ich vermute, dass das Dunkelfeld auf jeden Fall höher sein könnte.
Ganz überraschend seien die Zahlen auch nicht, so Daniela Hunold. Seit Jahren bewegen sie sich in Berlin auf einem ähnlichen Niveau. Der Berliner CDU-Abgeordnete Alexander Herrmann betont, es gebe trotzdem keine festen rechtsextremen Strukturen innerhalb der Polizei.
Dass es generell Rassismusvorfälle in der Gesellschaft gibt, Altersrassismus, das sagt ja auch die Polizeistudie, das ist so, aber das sind keine Fälle, die dann einen Generalverdacht gegen unsere Polizei und unsere Feuerwehr begründen. Das sind Einzelfälle und da geht die Innenverwaltung sehr rigoros auch nach und klärt es auf.
Der linken Abgeordnete Niklas Schrader sieht das anders und sagt, Einzelfälle sind das nicht.
Erstmal wollen wir, dass dieses Problem wirklich benannt und auch so diskutiert wird. Ja, wir erleben immer wieder, dass diejenigen, die das Problem ansprechen und kritisieren, dann den Vorwurf erhalten, das Vertrauen in die Polizei zu unterminieren. Aber man muss schon anerkennen, dass die Polizei selbst ist, die das Vertrauen unterminiert und dass sie auch dafür sorgen muss, das wiederherzustellen.
Einzelfälle oder nicht, auf jeden Fall gäbe es innerhalb der Organisation der Polizei Strukturen, die die Aufklärung von rechtsextremen Vorfällen behindern, sagt die Polizeiwissenschaftlerin Daniela Hunold.
Das Problem ist ein bisschen, dass man als Polizistin und Polizist ja in einer sehr engen sozialen Gruppe, einer sozialen Gemeinschaft verhaftet ist und es schwierig ist, hier vielleicht überhaupt sich zu überwinden, eine Meldung zu machen, weil man die Befürchtung hat, aufgedeckt zu werden als jemand, der nicht vertrauenswürdig ist, der nicht mehr zur Gruppe gehören soll, weil man sich nicht mehr so verhalten kann, wie man es eigentlich möchte.
Diese Kultur müsse sich ändern, um das Problem Rechtsextremismus in der Polizei zu bekämpfen, sagt Daniela Hunold. Hier seien Führungskräfte gefragt. Und zusätzlich brauche es unabhängige Meldestellen sowie mehr Gesprächsangebote für Polizisten.
In Köpenicker Ortsteil Bohnsdorf ist die Polizei zufällig auf etwas gestoßen, das wie ein Drogenlabor aussieht. Eine Anwohnerin hatte wegen scharfer Gerüche die Feuerwehr gerufen. Die hat wiederum dann die Polizei alarmiert. RBB24-Reporter Thomas Weber zu dem, was da auf einem Firmengelände gefunden wurde.
Insgesamt spricht die Polizei von etwa 5000 Litern zum Teil hochgefährlicher Stoffe, darunter auch Säuren, die unter anderem in offenen Behältern gelagert wurden. Am Dienstag sind ja von der Feuerwehr Spezialkräfte in Schutzanzügen angefordert worden, weil schon in der Umgebung erhöhte Ammoniakwerte in der Luft gemessen wurden. Und Ammoniak, das ist, wissen wir, ätzend für die Schleimhäute. Also man war vorsichtig und das war auch gut so, wie sich im Nachhinein herausstellt. Unter diesen Stoffen sind aber nach Auskunft der Polizei jetzt auch 1200 Liter der Droge 3CMC, Clofedron, gefunden worden. Nun bin ich kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe vorhin mal mit der Polizei gesprochen und die sagt, Clofedron ist kein Crystal Meth, sondern eine relativ neue synthetische Droge, die erst vor 2 bis 2,5 Jahren per Betäubungsmittelgesetz verboten worden ist.
Sieht also ganz danach aus, dass es ein Drogenlabor ist.
Die Polizei geht tatsächlich auch davon aus, dass es hier um ein Drogenlabor gehandelt hat. ob dort tatsächlich auch die Droge produziert wurde oder ob es nur eine Endstufe war. Gefunden wurden ja 1200 Liter darin enthalten Clofedron und das wird dann in irgendeiner Art auskristallisiert und in kristalliner Form dann als Droge weiterverkauft. Welchen Schwarzmarktwert die gefundene Menge hat, das ist noch unklar. Wie ganz viele Fragen übrigens auch noch nicht ist klar, wem gehört überhaupt die Halle? Wer war da auf dem Gelände verantwortlich? Dazu stehen die Ermittlungen ja erst ganz am Anfang. Wichtig war der Polizei erstmal das Gelände zu sichern, dass keine Gefahren für Anwohner davon ausgehen. Und die Chemikalien sind ja noch dort und sie werden auch weiter bewacht, bis sie dann irgendwann unter hohen Sicherheitsauflagen von Spezialfirmen entsorgt werden können.
Das war rbb24-Reporter Thomas Weber über ein Drogenlabor im Köpenicker Ortsteil Bohnsdorf, dort auf einem Firmengelände. Am Wochenende soll es warm werden, sehr warm, vor allem am Sonntag 29 Grad, möglicherweise in der Lausitz in Berlin bis 27 Grad. Es ist ein Vorgeschmack auf den Sommer. Sommerhitze und Bäume, das geht nicht so gut zusammen. In den vergangenen Jahren mussten in Parks und Gärten immer wieder Bäume gewässert werden. Sie leiden. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten will auf dieses Thema in ihrem Veranstaltungsplan aufmerksam machen. Dazu unsere Reporterin Lisa Steger.
Immer mehr kahle Bäume, immer mehr abgebrochene Äste und Totholz am Boden. Viele Bäume im Parc Sanssouci leiden und man sieht es. Nicht nur die Trockenheit in manchen Jahren, sondern auch die Wärme setzt den Bäumen zu, sagt Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. 4 von 5 sind beschädigt.
Wir nehmen an, dass ein Großteil dieser 80% tatsächlich nicht mehr lange wird überleben können. Wir sind also in einem kompletten Wechsel der Bepflanzung hier im Park und der Vegetation. Und das ist die große Herausforderung, die wir jetzt angehen.
Viele Bäume hier sind um die 200 Jahre alt. Doch das ist nicht der Grund für ihren schlechten Zustand, so Vogtherr.
Was wir im Moment beobachten, das ist so etwas wie eine Abfolge im Zeitraffer. Wir hatten zum Beispiel vor 3 Jahren einen ganzen Bereich, wo mehrere 100 Buchen auf einmal gestorben sind. Die waren nur gut 100 Jahre alt. Das ist eigentlich kein Alter für Buchen.
Besucher müssen sich deshalb auf einen anderen Park einstellen.
Wir werden also tatsächlich auch einen Zustand erreichen, wo erstmal viele große Bäume weg sind und wir dann alle Geduld haben müssen, eine Generation wahrscheinlich, bis die neuen Bäume nachwachsen.
Was die Stiftungsmitarbeiter tun, um den Park für unsere Nachkommen zu erhalten, das will die Ausstellung mit dem Namen Regeneration veranschaulichen. Sie beginnt Ende April. Zu besichtigen sind zum Beispiel raffinierte Wassersäcke rund um junge Bäume, sagt Ausstellungskuratorin Stefanie Bracht-Schubert.
Das kennt sicherlich auch jeder von Straßenbäumen, dass das einfach ein Kunststoffsack ist, der um den Stamm herum angebracht wird. Der wird mit Wasser gefüllt, ganz kleine Löcher sind im unteren Bereich, sodass nach und nach das Wasser in den Wurzelbereich sickern kann.
Auch parkeigene kleine Baumschulen kann man sich angucken. Hintergrund: Die Buchen und Eichen aus herkömmlichen Baumschulen gehen im Park ein. Ihre Wurzeln reichen nicht tief genug, so Vogtherr.
Die Bäume, die hier vor Ort aufwachsen, die sind exakt an diese Bedingungen gewöhnt. Und wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, haben die schon bewiesen, dass die mit diesen neuen Bedingungen zurechtkommen. Und das sind genau die Bäume, die wir brauchen.
Die mehrstündigen Führungen mit Gärtnern und Denkmalpflegern gibt es bis Ende Oktober an mehreren Tagen in der Woche. Auch Gruppen und Schulklassen sind ausdrücklich willkommen.
Unser Reporter Markus Streim war in dieser Woche auf der Suche nach den besten Aussichten in Berlin und am Ende kam er dann auf dem Teufelsberg im Westen der Stadt an und er berichtet jetzt von der ehemaligen Abhörstation der Alliierten, für die es mal wieder neue Pläne gibt.
Reste der alten Kuppelbespannung flattern im Wind. Hier spionierte einst das US-Militär. Die weiße Außenwand war aber gar keine Antenne.
Die Kuppeln drüber hat man deshalb gebaut, weil man verhindern wollte, dass von außen jemand sehen kann, in welche Richtung die Antenne neigt. Weil dann hätte man abschätzen können, wer gerade abgehört wird. Und das wollte man natürlich vermeiden.
Maria Termuth, Marketingchefin der Investorengemeinschaft Teufelsberg, kennt die Geschichte, interessiert sich aber noch mehr für die Zukunft dieses einst verlassenen Ortes. Statt luxuriöser Gebäude oder gehobener Gastronomie will sie hier künftig noch mehr Kunst haben.
Wir haben uns jetzt nicht vorgenommen, hier irgendwelche Bauten zu errichten oder Luxuswohnungen zu bauen, sondern wir möchten das mit der Substanz, die besteht, Seit März haben wir unsere Bar im Innenhof aktiv. Wir haben immer wieder Foodtrucks auf dem Gelände. Wir haben jetzt eine Veranstaltungsreihe, wo jeden ersten Samstag im Monat hier auch ein DJ-Kollektiv den Innenhof betreibt.
Und schon heute ist fast jede Gebäudewand mit großartigen Bildern verschiedenster Künstler geschmückt. Die vielen Besucher am warmen Freitag sind begeistert.
Also ich finde am schönsten aus, wie wenig die hier so viel Kunst gezaubert haben.
Phänomenal, die ganze Geschichte da hier.
An jeder Ecke gibt es was anderes zu sehen. Die ganzen Farben.
Wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass das hier so schön ist. Also diese ganze Graffiti. Wir haben gedacht, diese Türme, das kennt man ja. Und wir kommen hier hoch und genießen den Ausblick. Aber ehe man erstmal hier oben ist, was man hier so alles sieht. Also wir waren ja total überrascht.
Der Blick in die Ferne für die Besucher also nur ein Nebeneffekt. Für Marketingchefin Maria Thermut aber besonders schön am Abend.
Wir haben hier wirklich die wunderschönsten Sonnenuntergänge, die man so in Berlin erleben kann. Aber der Blick auf die Stadt ist natürlich gigantisch, weil auch durch die Entfernung zu der Innenstadt sieht man alles auf einen Blick und das ist schon sehr beeindruckend.
Aus Sicherheitsgründen ist das Areal aber nur bis Sonnenuntergang geöffnet. Jeden Tag ab 11 Uhr für immerhin 10 Euro Eintritt.
Das war unser Reporter Markus Streim vom Teufelsberg im Westen Berlins mit einer der besten Aussichten Berlins, die er in dieser Woche gefunden hat.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD Audiothek.